Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖNIF-Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir wie immer für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive. Und heute aus einem aktuelleren Anlass heraus wollen wir uns mal mit dem Thema Schwachstellen beschäftigen. Hallo Waldemar, schön, dass wir heute darüber sprechen können.
Ja, hallo Jean. Also über die Aktualität haben wir tatsächlich uns im Vorfeld ein wenig, da waren wir uns nicht ganz einig, aber Jean hat recht.
Danke. Die Episode fängt gut an, das sollten wir in Zukunft immer so machen, bitte.
Ja, dann erzähl doch mal, worüber wir uns unterhalten haben.
Ja, wir hatten uns gerade darüber unterhalten, es gab eine Pressemitteilung von VMware, die betroffen sind oder die herausgegeben haben, dass wohl drei Zero-Day-Schwachstellen aktiv von Angreifern ausgenutzt werden. Und das sind auch insofern gravierende Schwachstellen, weil den Angreifern es relativ einfach gelingt, also Code einzuschmuggeln und damit aus einer virtuellen Maschine, aus einem virtuellen Server heraus auszubrechen auf die Verwaltungsebene, auf den sogenannten Hypervisor, der andere virtuelle Maschinen dann auch mitsteuert. Und das ist in dieser Konstruktion, in dieser Architektur natürlich Worst Case.
Und das war genau der Aufhänger für die Aktualität der Thematik, denn das Erste, was von mir kam, war natürlich, bitte, das ist nur alter Hut in unserer Geschwindigkeit, in der wir hier in IT leben. Das Thema ist doch eigentlich verjährt. Aber nein, das Gegenargument von Joe war tatsächlich mehr als gewichtig.
Ja, das tatsächlich, auch wenn es ein alter Hut ist, auch wenn es tatsächlich vor Wochen rauskam an der Stelle, ist noch nicht jeder geschützt. Es gibt immer noch Maschinen, die Patches, die von VMware mittlerweile bereitgestellt werden, beziehungsweise von Broadcom, nicht eingespielt haben. Also Schwachstellen, diese Schwachstelle ist immer noch ausnutzbar im Realleben.
Und das erinnert mich tatsächlich an die, manchmal als Horror deklarierte Szenarien. Windows 3F ist mir schon lange nicht mehr begegnet, aber Windows XP im OT-Bereich ist nach wie vor da.
In der Tat, ja, Windows XP, um Gottes Willen, ja. Und es stellt sich natürlich die grundlegende Frage, wie kann das sein? Also, wenn sowas rauskommt, wenn ganz offensichtlich ist, wenn der Hersteller schon sagt, Achtung, das sind drei gravierende Sicherheitslücken, die wir da gefunden haben, die werden aktiv ausgenutzt von Angreifern. Wie kann das sein?
Ja, ist mal wieder ein sehr vielfältiges Thema, ne?
Fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne an, oder? Weil Zero-Day-Schwachstelle, was heißt überhaupt Zero-Day? Das ist, glaube ich, wieder so ein Begriff in unserer Bubble. Vielleicht sollten wir ihn noch mal kurz erläutern.
Ja, dann leg mal los.
Ja, danke. Schön zurückgespielt. Danke, Waldemar. Also Zero-Day bedeutet, dass es für diese Schwachstelle eigentlich noch keinen Patch gibt. Also dass es dafür noch keine Aktualisierung von dem Hersteller gibt an der Stelle.
Gutes Stück ist so neu und so frisch, dass es keine etablierte beziehungsweise vollständig verbreitete Lösung bereits dafür gibt. Genau. Es ist gut möglich, dass da die ersten Patches so langsam rausgekommen sind. Heißt aber nach wie vor Zero Day, weil einfach das Gros diese Patches noch gar nicht angewendet hat.
Genau, und weil es in der Regel den Herstellern auch noch nicht bekannt ist. Also ein Hersteller hat noch gar nicht die Möglichkeit bekommen, oft bei einem echten Zero-Day, der kennt die Schwachstelle selber noch gar nicht und kann deshalb noch gar keinen Patch entwickeln an der Stelle. Ja, also es sind 0 Tage von der Entdeckung vergangen seither, die der Hersteller zur Verfügung hat.
Genau, die Version, die ich gerade erzählt habe, es ist bereits durch die News gegangen, aber es ist nach wie vor tatsächlich noch nicht bei den meisten gefixt. Deswegen wird das durch die Nachrichten nach wie vor als Zero Day angekündigt, obwohl das Patch eigentlich auch schon zur Verfügung steht, denn die meisten werden wirklich erst durch die Medien geschrubbt, wenn es schon eine Lösung dafür gibt.
Richtig. Tatsächlich muss man ja sagen, es gibt für Zero Days mittlerweile auch eine eigene Schattenwirtschaft. Es gibt bestimmte Länder, die besonders prädestiniert dafür sind, die sehr fähige Sicherheitsforscher haben, die versuchen eben solche Schwachstellen zu entdecken. Und dann gibt es wiederum Unternehmen, die diese Schwachstellen aufkaufen. Ein ganz bekanntes Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren, ein Hersteller ursprünglich aus Israel, der sich darauf spezialisiert hatte, jedes beliebige Mobiltelefon auf der Welt abhören zu können, in der Regel für staatliche Akteure. Und das funktioniert natürlich nur über Zero Days. Das heißt, die haben mit ihrer Software dann eben solche Schwachstellen ausgenutzt. Der Hersteller wusste davon gar nichts. Also Apple zum Beispiel wusste jetzt nicht, dass es diese eine Schwachstelle gab, die diese Software ausgenutzt hat, um das Mobiltelefon zu infiltrieren, damit diese Sicherheitssoftware dann oder diese Software das dann abhören konnte. Also Zero Days sind nichts, was man verhindern kann, sondern die sind Teil des Prozesses.
Bedeutet auch nicht zwingend, dass da tatsächlich etwas vollständig übersehen wurde bei der Programmierung oder dass da jemand gefuscht hätte oder ähnliches. Manchmal sind es einfach nur Funktionalitäten, die tatsächlich genau das tun, was sie tun sollen, aber auf einmal anders eingesetzt werden und somit zu unerwarteten Auswirkungen führen.
Und um das noch zu ergänzen, ich habe den Eindruck, in den Medien wird Zero Day inzwischen gleichgesetzt eben mit ganz schlimmen Schwachstellen an der Stelle. Das ist nicht immer so. Also es gibt natürlich auch Zero Day Schwachstellen, die jetzt in ihrer Auswirkung nicht so gravierend sind. Wenn zum Beispiel sehr viel Aufwand oder physischer Zugriff auf ein Gerät notwendig ist, um diese Schwachstelle auszunutzen, ist es trotzdem per Definition ein Zero Day, weil der Hersteller davon noch nichts wusste und es dafür noch kein Patch gibt. Jetzt, wenn ich da an unsere Hörer mal denke, sozusagen, okay, jetzt höre ich das in den Medien, ich bekomme es auf die eine oder andere Art und Weise oder bekomme es vielleicht von einem Dienstleister wie uns gesagt, Achtung, hier gibt es eine Schwachstelle, die ausgenutzt wird. Was hindert denn jetzt daran, wirklich diesen Patch so schnell wie möglich einzuspielen?
Ungefähr das, was mich auch daran hindert, einfach mal meinen gesamten Maschinenpark auszutauschen, weil da ein uraltes Betriebssystem draufläuft. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Ursachen. Zum einen, so eine IT-Abteilung, ja, die sitzen in der Regel nicht einfach nur rum und wartet darauf, dass da endlich mal wieder eine Pressemitteilung kommt, damit die was zu tun haben. Die haben normalerweise so gewisse Projekte am Lauf. Das nächste ist ja, je größer das Unternehmen, desto mehr Systeme, desto mehr Verantwortliche für die Systeme, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es auch mal irgendwo irgendeine Maschine gibt, sei es ein Notebook, sei es, was ich, ein Server oder ein ganz kleines IoT-Device, was man vollständig vergessen hat, das aber immer noch mit der Welt telefoniert. Und dann gibt es natürlich auch leider nach wie vor das Problem der. Problem weiß ich nicht, aber immer noch der fehlende Umstand, dass nicht jedes Unternehmen hat bisher ein anständiges Patch-Management eingeführt.
Sehe ich genauso. Gerade das, was du am Anfang gesagt hast, diese Trennung zwischen Fachverantwortung und IT-Verantwortung, habe ich sehr häufig erlebt, dass das wirklich eine große Herausforderung ist, weil die IT dann in der Regel auch darauf reduziert wird, die Systeme maximal verfügbar zu halten. Und dieser Abstimmungsaufwand, wenn ich mir das vorstelle, ich habe 20, 30 verschiedene Fachverantwortliche, mit denen ich dann vielleicht solche Termine abstimmen muss, war nicht mal kurzzeitig und man muss ja fair sein, heutzutage ein Patch einzuspielen. Häufig geht das ja relativ schnell. Ist natürlich ein irrer Mehraufwand. Wir wissen alle, was es bedeutet, so Termine zu koordinieren an der Stelle. Also da bin ich ganz bei dir und auch dieses Thema Patch-Management. Das ist natürlich die Frage, wie würde denn ein gutes Patch-Management aussehen, wenn ich heute noch keins habe? Wo könnte man am besten anfangen? Was wären so die ersten Schritte, die man eigentlich unternehmen sollte, um geregeltes Patch-Management zu haben? Wie würdest du anfangen?
Erstmal muss ich natürlich meine Systemlandschaft kennen, und zwar bis auf die letzte Maschine, selbst auf die Maschine, die man eigentlich schon vergessen hat.
Ja.
Spreche, ich untersuche mein gesamtes Netz, welche Maschinen laufen hier eigentlich so ein bisschen rum und telefonieren miteinander. Sobald ich diese Liste vernünftig aufgestellt habe und weiß, welche Systeme allgemein, mit welcher Kritikalität fürs Business, mit welcher Auswirkung fürs Business eigentlich drauf laufen, mache ich mir ganz klar auch einen Kalender. Und zwar regelmäßige Termine mit verschiedensten Teams zu verschiedensten Zeiten. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, verschiedene Teams zu haben, dann, wenn ich Pech habe, habe ich genau einen Admin, dann ist natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber regelmäßige Termine, in denen diese Server oder diese Maschinen, egal welche Art, nacheinander abgedatet werden und schaue, wie viel davon ist eigentlich automatisch zu handeln. Das geht ja mittlerweile auch. Und wie viele davon müssen dann wirklich per Hand ja, auf den neuesten Stand gebracht werden.
Würde ich genauso machen, würde ich genauso anfangen, gerade am Anfang, was du gesagt hast, diese Inventarisierung, also mal aufzunehmen, was kreucht und fleucht denn da draußen alles in meinem Netzwerk rum, finde ich so essentiell. Und das ist ja heute ja auch kein großes Hexenwerk mehr. Es gibt ja mittlerweile sogenannte Schwachstellenscanner. Das sind Tools, die genau das tun, die zum einen eben auch anhand des Netzwerkverkehrs Geräte ermitteln, mir die auflisten und sogar noch einen Schritt weiter gehen. Alle bekannten Schwachstellen werden in der Regel klassifiziert mit dem sogenannten CVE. Und teilweise sogar auch oder größtenteils auch noch versehen mit einem numerischen Wert, der die Kritikalität angibt, den CVSS-Score. So dass ich dass diese Schwachstellen-Scanner, die haben dann Zugriff auf diese Datenbank und können dann automatisch schon mal scannen. Auf jeden Server, den sie finden, ist der vielleicht betroffen von A, B, C, D und so weiter. Diese ganze Datenbank einmal durch, so dass ich ja relativ schnell eigentlich ein gutes Bild bekomme, welche Geräte denn gefährdet sind. Und auch die finde, wie du gesagt hast, vielleicht die Testmaschine, die ich irgendwo mal aufgebaut habe, das IoT-Device, den vergessenen Druckserver, der irgendwo in der Ecke steht. Auch die werden dann eben entdeckt.
Ja, da gab es ja dieses gut durch die Presse gehende Beispiel aus der Schwarzgruppe. Ich denke mal, das dürfen wir ruhig erwähnen. denn das Tool der Except Cyber, ich muss sagen, das macht einen großartigen Job. Es macht einfach einem das Leben in dem Punkte, dass man weiß, was man gezielt an welchem Punkt eigentlich wirklich angehen muss, um einiges leichter.
Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, was mich da so begeistert hat, das simuliert dann auch noch anhand dieser Erkenntnisse, die es da eben gewonnen hat, wie ein Angriff sich auswirken würde. Ich muss allerdings das tun, was du als erstes gesagt hast. Ich muss nämlich sagen, was sind meine kritischen Systeme? Und das finde ich für mich immer der allerwichtigste Schritt am Anfang. Was sind überhaupt die unternehmenskritischen Systeme? Und dann kann man eben über dieses Tool, über XM Cyber, kann das so einen Angriffspfad auch simulieren und kann sagen, okay, über den vergessenen Druckserver kommt der Angreifer auf das IoT-Device, von dem IoT-Device kommt er auf den Server und von dem Server aus käme er an dieses kritische System dran. Und dann habe ich einen Angriffspfad und dann weiß ich auch relativ schnell, wenn ich diesen vergessenen Print-Server da draußen patche und die Schwachstellen, die existieren, behebe, dann habe ich den Angriffspfad unterbrochen. Das finde ich jetzt so einen wichtigen Punkt, weil was ich auch immer wieder sehe, wenn du so einen Schwachstellenscanner einsetzt, dann hast du eine ganze Liste vielleicht an möglichen Schwachstellen, die auftauchen, alle roten Lampen gehen an und du weißt eigentlich gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Und so wie du gesagt hast, in der IT, die sitzen ja nicht da und warten darauf, bis Arbeit kommt. In der Regel sind die alle sehr, sehr gut ausgelastet.
Davon aber abgesehen, wenn man jetzt auch mal auf kleinere Unternehmen schaut, die natürlich nicht immer die Möglichkeit haben, sich ein solches Tool anzuschaffen, was denkst du über automatisierte Updates auf Server-Ebene?
Also grundsätzlich finde ich es immer besser, das zu tun, als es gar nicht zu tun. Also lieber den Ausfall riskieren, besonders wenn ich ein gutes Backup-System habe, als den Patch nicht einzuspielen, weil die Auswirkungen in der Regel wesentlich gravierender sind. Und gleichzeitig muss ich mir eben sehr gut überlegen, was sind das für Systeme? Also wenn das jetzt wirklich ein Produktionssteuerungssystem ist, was in einem isolierten Netzwerkbereich steht, das von außen nicht zu erreichen ist, dann würde ich es nicht tun. Dann würde ich es nicht automatisieren machen.
Ich bin tatsächlich auch kein Fan davon, das vollständig zu aktivieren oder selbst für partiell habe ich manchmal so ein paar Hühneraugen, die ich dabei zudrücken muss. Also automatisierte Updates, ja, man kann auch natürlich gegebenenfalls einstellen, wann die zu laufen haben. Dennoch ist es ja nicht so, dass das Unternehmen, was mir das Update bietet, immer perfekt arbeitet.
Richtig.
Weil
Hatten wir ja auch erst.
soll wieder kein irgendwie schlecht reden oder ähnliches, aber niemand ist nun mal perfekt. Und es gibt manchmal Situationen, wo man einfach mal sagt, okay, dieses eine Update, das lasse ich mal vielleicht auf dem kritischen Server noch mal ein bisschen weg und installiere mir da, das nächste, was dann halt zur Behebung des Updates kommt. Aber ich weiß wenigstens, ich habe das vorher ausreichend getestet. Ich weiß, dass das läuft. Ich kann dafür sorgen, dass der Betrieb auch wirklich vollständig weitergeht. Komplett automatisiert, wo sich gar keiner mehr drum kümmern muss. Ja, es ist schon bequemer für den Administrator, muss ich zugeben. Da muss ich dann nicht am Wochenende mit dem Server rumschlagen. Auf der anderen Seite, ja, wer kein gutes Backup hat, sollte das Konzept lieber sein lassen.
Ja, und wir hatten das ja erst, glaube ich, Ende letzten Jahres, ne, mit dem großen Vorfall bei einem EDR-Hersteller, wo ein fehlerhaftes Update den größten Vorfall aller Zeiten in der IT hervorgerufen hat, weltweit.
Und gleichzeitig natürlich auch, ich sag mal, was das an Produktionsausfällen bedeutet hat, puh. Ja, aber egal, welcher Administrator sich das vielleicht ein bisschen einfacher machen wollte, indem er automatische Updates aktiviert hat, der hat dann erstmal gerödelt.
Ja, und ich finde, da muss man aber auf der anderen Seite auch fair sein. Wir beide haben ja auch bestimmte Zertifizierungen gemacht und wir kennen die Lehrbuchmeinungen und haben da auch unsere Häkchen gemacht. Gleichzeitig, wenn ich so in die Realität gucke, sehe ich, in den meisten Unternehmen ist es nicht realistisch zu sagen, ich habe ein Q-System, ich installiere den Patch, ich teste das in Ruhe durch und nur wenn es fehlerfrei funktioniert hat, dann mache ich es auf meinem Produktionssystem. Ganz ehrlich, da hat niemand die Zeit dazu und manche Systeme kann ich noch nicht mal ein Q-System aufbauen, um das überhaupt so durchzuführen nach Lehrbuch.
Ja, eine M365-Umgebung als komplettes Testsystem vorzuhalten, muss man sich schon leisten wollen.
Das muss man sich leisten können, genau. Da bist du mit der Verwaltung des Q-Systems mehr beschäftigt wahrscheinlich, als im Zweifelsfall das System neu aufzusetzen. Also im Grunde muss man schon gegeneinander abwägen. Gleichzeitig ist, glaube ich, diese Systeme, die wir angesprochen haben, nicht die einzige Möglichkeit, auf Schwachstellen zu kommen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Thema Wirksamkeitsprüfung, ne?
Ja, auch ein sehr gutes Thema, denn jeder kauft seine Tools in irgendeiner Form. Jetzt, ne, ich kaufe mir hier eine Firewall, weil mir das empfohlen wurde, da kaufe ich mir meinen Virenscanner, weil ich das auch im Fernsehen gesehen habe, dass es wichtig ist. Dann hole ich mir vielleicht eine EDR-Lösung, weil das ist doch schon ein bisschen moderner und kann ein bisschen mehr. Jetzt, ne, noch von dem Anbieter, dem Anbieter, dem Anbieter. Jetzt habe ich sie alle gekauft, alles ne, Verantwortliche dafür unterschrieben. Ich bin mir recht sicher, dass das auch implementiert wurde. Die Frage ist, wurde es richtig gemacht? Wurde es überhaupt implementiert oder habe ich einfach nur unterschrieben, dass ich ein System gekauft habe? Und gibt es da vielleicht irgendwelche Themen, die vergessen wurden? Deswegen Wirksamkeitsprüfung, ja, absolut und gerne auch regelmäßig.
Absolut, finde ich genauso. Und es ist ja wirklich erschreckend, wenn man mal schaut, wie viele Default-Passwörter. Also es gibt nach wie vor viele Systeme, die von Haus aus ab Werk sozusagen ein Passwort gesetzt haben, was man eigentlich, wenn man das dann bei sich in der Umgebung installiert, zurücksetzen sollte und ändern sollte an der Stelle, die einfach nicht geändert werden. Also die, wo man wirklich mit diesen Default-Passwörtern auf die Systeme dann zugreifen kann.
Das, ja, laut Studien ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 das Lieblingspasswort aller Deutschen. So, warum ist das das Lieblingspasswort? Weil die gesamte Menschheit dumm ist? Nein, nicht wirklich. Es ist einfach nur das Lieblingspasswort, weil das Initialpasswort im Unternehmen, in sehr vielen Unternehmen, ist genau so. Und die Menschen fangen da an, sie arbeiten, sie geben dieses Passwort ein. Das ist schön bequem, das ist im Unternehmen, sie ändern es nicht. Also die wenigsten kommen dann tatsächlich auf die Idee, vielleicht mal rauszufinden, wie man ein Passwort ändern würde, es sei denn, sie werden dazu gezwungen. Und somit bleibt dieses Passwort oftmals für ein komplettes Arbeitsleben vorhanden.
Verrückt, was ich das vorstellt, ja. Und das kann natürlich so ein Pentester kann das wirklich herausfinden. Die arbeiten natürlich auch zum Teil mit automatisierten Lösungen. Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil man bei dem Pentest in der Regel von außen drauf guckt. Wenn so ein Schwachstellenscan in der Regel von innen heraus passiert, also aus dem eigenen Netzwerk, das wird das eigene heraus, wird das eigene Netzwerk gescannt und überprüft. Und ein Pentest guckt eben von außen, was sind von außen für Systeme erreichbar, verfügbar. Und wenn ich auch ein bisschen besseren Pentest mir leiste, dann habe ich auch jemanden, der versucht, mit manuellen Möglichkeiten dann eben Schwachstellen zu erkennen, auszunutzen, um zu zeigen, dass das auch wirklich ausnutzbar wäre.
Aber als nächsten Schritt, was man natürlich auch machen kann, ist, es gibt mittlerweile auch Darknet-Scanner. Ist wahrscheinlich für die meisten eher ein neues Thema, weil es hat jetzt auch nicht unbedingt jeder auf dem Schirm, dass es sowas geben könnte, weil das Darknet ist ja immer noch das große dunkle Loch, was keiner kennt. Aber nein, es gibt einschlägige Adressen, die natürlich logischerweise bekannt sind, sonst könnte ja da gar keiner hingehen. Und diese werden regelmäßig nach ja, Themen abgescannt. Und diese Darknet-Scanner spezialisieren sich darauf, dass wenn man das eigene Unternehmen dort scannen lässt, dann wird komplett überprüft, was ist eigentlich zu diesem Unternehmen im Darknet bekannt. Gibt es Mitarbeiter mit bestimmten Passwörtern, die in einschlägigen Dateien drinstehen? Gibt es vielleicht irgendwie die Veröffentlichung, dass ein Hacker gerade innerhalb eines Unternehmens bereits eingedrungen ist und jetzt jemanden sucht, der ihm diese Attacke abkauft? Ja, die tun das wirklich. Die veröffentlichen das in diesen Foren, um das zu verkaufen. Und solche Themen werden dann wirklich gescannt. Es werden auch verbundene Unternehmen geguckt, was da vielleicht irgendwie bekannt ist oder wo das vielleicht zusammenhängen könnte und so weiter und so weiter. Sehr spannendes Thema. Hatte auch vor kurzem ein Unternehmen kennengelernt, was sich wirklich darauf spezialisiert hat, genau das zu tun. Und das Clear Web wie aber auch das Dark Web nach solchen Informationen zu scannen. Also sehr spannend, wenn man da wirklich in die Prevention gehen möchte und entsprechend natürlich auch die Information bekommt, die gerade ja am heißesten über einen über im Darknet veröffentlicht wird.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir fassen es bei uns in dem SOC-Service auch unter Threat Intelligence zusammen, dass ich also praktisch Wissen darüber aufbaue, was an Bedrohungslagen dort draußen vorhanden ist. Und für mich, wenn ich das jetzt auch in unserem Gespräch jetzt bis hierher nochmal so für mich Revue passieren lasse, fällt es auch in diesem Bereich Patch Management, dass ich mir eigentlich überlegen muss, wie gehe ich das Thema an? Also, wie häufig schaue ich nach Patchen? Du hattest schon erwähnt, da gibt es von Herstellern gibt's regelmäßige Termine, sei es jetzt von allen großen Herstellern, dass ich die einplane, dass ich mit meinen Fachverantwortlichen von Haus aus regelmäßige Termine vereinbare, regelmäßige Zeitfenster, wo die für Patches reserviert sind, damit ich gar nicht jedes Mal diese Abstimmung habe für die Regel-Updates, sondern nur noch für kritische Updates, die außerhalb der geplanten Zeit eingespielt werden müssen, dass ich das schon mal weg habe. Dann hatten wir darüber gesprochen, Schwachstellen scannen, aus dem Netzwerk heraus einfach mal zu gucken, was tummelt sich denn alles in meinem Netzwerk, vielleicht von Dingen, von denen ich auch gar nichts weiß, dass die da drin sind. Und wenn ich das dann auch noch mit einem Schwachstellen-Scanner verbinde, und da gibt es auch wirklich Open-Source-Lösungen, weil du es gerade gesagt hast, nicht jeder kann sich vielleicht eine komplette Breach-and-Attack-Simulation-Software leisten, sowas wie OpenVAS oder so, das ist so ein Schwachstellen-Scanner, den es gibt, der ist Open-Source, um mal zu gucken, welche Schwachstellen haben denn und die Netzwerkgeräte, die im Netzwerk verfügbar sind. Und dann kann ich eben auch von außen hergehen, sei es über einen Pentest, einzelne Systeme versuchen von jemandem, der geschult ist, du nennst immer Hacker, ich mag den Begriff Hacker nicht, für mich ist es Angreifer, in dem Fall ist es ein Hacker, versucht dann so ein System zu kompromittieren, um zu schauen, ob das diese Schwachstelle verfügbar, gibt es vielleicht eine, die der Scanner nicht gefunden hat. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit dem mit dem Dark Web Scanner, um dann mich über die möglichen Bedrohungslagen auch noch zu informieren, dann habe ich eigentlich ein relativ rundes Paket, oder?
Das Einzige, was ich vielleicht noch berücksichtigen kann, ist das Threat-Teaming, weil ich glaube, das haben wir bisher ziemlich vernachlässigt.
Gut, Red Teaming, ja. Wie würdest du das sein? Vielleicht erklärst du es den Hörern erstmal, was wir unter Red Teaming verstehen.
Red-Teaming sind diese bösen Jungs, die ich immer als Hacker bezeichne, nur die das auch tatsächlich hauptberuflich öffentlich oder legal machen. Sprich, die Skills, das Skillset ist recht ähnlich. Sie verwenden ähnliche Tools, wie die Angreifer es tun würden. Sie verwenden ähnliche Techniken, wie das die Angreifer tun würden und versuchen logischerweise auf, ne, anhand meines Auftrags oder auf Basis meines Auftrags in das Unternehmen einzudringen, Daten, die ich vorher definiert habe, zu bekommen und kreative Wege zu finden, daran zu kommen. Das, warum ich auf diesem Auftrag natürlich so rumreite, ist, jeder Red Teaming Ansatz, also egal welches Unternehmen das bei mir machen würde, braucht natürlich ganz klare rechtliche Linien, weil es ist immer noch so, dass es in Deutschland Hacking jeglicher Art oder die, ne, Aktivitäten dieser Art jeglicher Art unter Strafe gestellt sind. Und es muss vom Unternehmen explizit unterschrieben werden und Erfahrungswerte auch eingegrenzt werden, bis wohin und was genau ist eigentlich innerhalb diesen Auftrags zu tun. Oh. Das nennt man heutzutage Red Teaming, denn man weiß, man wird gerade aktiv gehackt. Und der Unterschied ist halt mehr in der IT-Welt entstanden. Ich kenne ehrlich gesagt gar nicht den Ursprung der Farben, aber Red Team ist der Angreifer, Blue Team ist der Verteidiger.
Stimmt, kommt aus dem
Und
militärischen Bereich, genau.
genau, und nicht immer wird der Verteidiger logischerweise in Kenntnis gesetzt, was auch gerade angegriffen wird.
Richtig,
Kommt aber auf
genau.
die Art des Auftrags an.
Genau, wenn das weiß, dann würde man von Purple Teaming sprechen, dann mischen sich Rot und Blau an der Stelle, aber Red Team bedeutet wirklich also im Verborgenen an der Stelle der Versuch anzugreifen. Wir haben ja auch sogar eine Tochter- bzw. eine Schwesterfirma, die sich auf diesen Bereich spezialisiert hat und ich glaube, die große Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann, ist eben dieser menschliche Faktor. Also vielleicht fragen sich unsere Zuhörer auch, ja, was ist der Unterschied zu einem Pentest? In der Regel sind Pentests stark automatisiert. Also sehr viel automatisierte Software, die dort verwendet wird, Frameworks, die verwendet werden, die automatisiert durchlaufen. Oft auch auf einzelne gezielte Systeme oder einzelne gezielte Anwendungen bezogen, kann ich diese einzelne Anwendung penetrieren. Und ein Red Team geht in der Regel wesentlich breiter, also wirklich versuchen, mit allen Mitteln, die einem Angreifer auch zur Verfügung stehen würden, eben in ein Netzwerk einzudringen, in ein System einzudringen und sich dann weiter vorzuarbeiten.
Das ist ja auch so ziemlich der Grund, warum dieser gute alte Spruch, den wahrscheinlich auch kaum einer hören kann, ist 100 Security, 100% Security gibt es nicht.
Genau.
Und die gibt es nicht, weil ja, der Angriffsweg ist ungefähr so kreativ, wie es ja, kreative Menschen gibt. Daher kann man kaum in irgendeiner Weise sagen, okay, wenn ich hier zwei Stellschrauben einfach mal abstelle und alle morgen nur noch in meinem Büro sitzen, dann bin ich sicher, das existiert einfach nicht.
Bin ich ganz bei dir, das stimmt, die 100% Lösung gibt es nicht.
Genau, und aus dem Grunde lohnt es sich tatsächlich auch, jemanden dafür aktiv zu engagieren, um sich die eigenen Lücken oder die Wirksamkeit des eigenen Systems vielleicht einfach mal wirklich auf den Prüfstand stellen zu lassen.
Genau, auch die Wirksamkeit der eigenen Abwehrsysteme, die man sich vielleicht überlegt hat, einfach mal überprüfen zu lassen an der Stelle. Wenn unsere
Sind
Hörer das interessiert,
keine 100% Security.
genau, keine 100% Security. Und wenn unsere Hörer da sagen, ja, darüber wollen wir mal mehr wissen, könnten wir eigentlich auch mal einen Kollegen von uns einladen, in ein Interview. Wenn Sie also daran Interesse haben, dann geben Sie uns gerne einen Hinweis, dann machen wir das sehr gerne. Die können mal ein bisschen aus dem echten Leben vielleicht erzählen. Dürfte natürlich auch nicht immer, aber vielleicht können Sie uns ein oder andere dann mal erzählen.
Ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort.
Vielen Dank, Waldemar, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.